Lass uns noch einmal gemeinsam beten. Unser Herr, wir sind dir so dankbar, das singen zu dürfen, dass wir zu deinem Volk gehören. In dir, unserem König, unserem Herrn und unserem Erlöser, haben wir allen Grund, uns zu freuen. Und doch ist unsere Freude angegriffen. Und darum beten wir, dass dein Heiliger Geist dein Wort jetzt gebraucht, um unsere Herzen wieder neu zu führen zu dieser Freude an dir, die diese Welt nicht kennt und die sie doch so dringend braucht. Ausgehend von deinem Volk, hier an diesem Ort und an so vielen anderen, mit denen wir verbunden sind. Wir beten, wirke du zu deinem wunderbaren Lob. Amen. Ich freue mich wieder, bei euch zu sein. Wahrscheinlich muss ich dazu sagen, in diesen Tagen, besonders in dieser Zeit bei euch sein zu können und diesen Gottesdienst mit euch zu feiern. Ich spare mir jetzt die üblichen Ausführungen, die wahrscheinlich Gastprediger in diesen Wochen immer machen, außer derjenigen, dass wir offensichtlich Zeiten voller Unsicherheit und Spannung durchlaufen, die uns aber doch irgendwie daran erinnern, wie unsicher und zerbrechlich nun mal alles ist. Und dabei macht diese Krise um uns herum vielleicht nur öffentlich, äußerlich das sichtbar, was eigentlich jeden von uns im Leben immer wieder, mindestens innerlich umtreibt. Mal mehr, mal weniger, mal ganz bewusst, mal vielleicht eher unbewusst. Die Sorge, etwas zu verlieren. Sicherheit, Stabilität, Gesundheit, Komfort und mit dieser Sorge einhergehend die Frage, wofür lebe ich eigentlich? Was ist das eigentlich, was hält in meinem Leben, was wirklich zählt? Und das ist ja eine Frage, die uns Menschen ganz grundsätzlich bewegt und antreibt im Leben, ob wir jung sind oder alt, ob du gerade am Anfang deines Lebens stehst und nach vorne schaust auf das, was alles vor dir liegt oder schon eher am Ende des Lebens und zurückblickst oder irgendwie so mittendrin im Leben und versuchst gerade mal so zu überleben. Uns treibt dieses Streben nach Sinn, nach Wert, nach Erfüllung im Leben, geliebt zu werden und zu lieben, irgendetwas aufzubauen und zu erhalten, sei es die Berufslaufbahn, die Familie oder das erste Eigenheim. Und jetzt, inmitten von diesem, nennen wir es, weltweiten Shutdown, der für manche von uns vielleicht nochmal besonders diese Frage in nie dagewesener Weise aufruft, inmitten aber dieses ständigen Fragens und Strebens, das uns Menschen ja in allen Zeiten und Umständen irgendwie so eigen ist, inmitten von all dem hinein, erzählt Jesus ein Gleichnis. Lass uns das gemeinsam lesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 13. Es sind nur drei ganz kurze Verse. Matthäus 13, Vers 44 bis 46. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich des Himmels einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. So, eigentlich haben wir hier zwei Gleichnisse vor uns, die aber ein und dasselbe aus zwei verschiedenen Perspektiven sozusagen beleuchten. Und dabei greift Jesus mit der Art dieses Gleichnisses genau die Lebenssituation der Menschen damals auf. Also im alten Israel, in dem Jesus lebte, wenn man da sein Vermögen bewahren wollte, dann hat man oft Teil seines Vermögens, sein Geld irgendwo vergraben. Da gab es keine Banken, wo man das absichern konnte. Und wenn man sicherstellen wollte, es keiner klaut, in der Nacht hat man es irgendwo vergraben. Jetzt konnte es ja passieren, dass man ungeplant stirbt. Und das bedeutete, dann wusste möglicherweise jemand überhaupt gar nicht, dass da irgendwo diese Kiste liegt beim dritten Feigenbaum von links. Und so hatte man früher dann diese Hoffnung, Wissen, überall haben Leute mal ihr Vermögen vergraben, zu den Glücklichen zu gehören, die mal zufällig sozusagen so einen Schatz finden würden. Etwa so ähnlich wie einige heute die Hoffnung auf den Sechser im Lotto haben. So, das ist die eine Realität des Lebens. Und dann auf der anderen Seite, die zweite Teil von dem Gleichnis spricht vielleicht eher die Planer, die Geschäftsleute an, die gerne in die beste Aktie investieren oder in Gold investieren oder in Immobilien, in der Hoffnung, dadurch ihren Lebensabend abgesichert zu haben. Und damals war eben die beste Investition, oder eine der besten jedenfalls, waren Perlen. So, Jesus malt uns mit diesen paar Versen eigentlich den großen Lebenstraum vor Augen, den größten Schatz, den man sich vorstellen kann, endlich gefunden zu haben. Jetzt, was ist dieser Schatz, von dem Jesus hier redet? Ein paar Kapitel später, in Matthäus Kapitel 19, ihr müsst es nicht aufschlagen, aber da kommt ein Mann zu Jesus und fragt ihn: Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und die Antwort von Jesus auf diese Frage klingt ganz ähnlich wie das Gleichnis hier. Er sagt: Geh hin, verkaufe alles, was du hast, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Komm, folge mir nach. So, der Schatz hier ist: Komm, folge mir nach. So, Jesus stellt uns hier eine eigentlich sehr, sehr einfache, aber alles übergreifende Wahrheit vor Augen. Jesus zu kennen, zu wissen, ich gehöre ihm, ich gehöre zu seinem Reich für immer, das ist das Beste, was dir im Leben passieren kann. So kurz gesagt, das ist mein erster Punkt heute Morgen. Jesus ist der größte Schatz. Und irgendwo gehen uns ja die Männer in diesem Gleichnis alle etwas an. Sowohl wenn du vielleicht im christlichen Glauben noch eher skeptisch gegenüberstehst, als auch wenn du hier schon lange Teil der Gemeinde bist und Jesus nachfolgst. Vielleicht gehörst du zur ersten Gruppe, vielleicht suchst du schon lange nach dieser Antwort auf die Frage, nach dem, was wirklich zählt im Leben. Und du hast schon alles Mögliche ausprobiert. Vielleicht bist du auch im Zuge dieser Wochen auf diesen Livestream hier gestoßen, auf diese Gemeinde gestoßen, auf das Evangelium gestoßen. Und jetzt fragst du dich: Ist das die Antwort, nach der ich gesucht habe? Vielleicht bist du eher nicht so wie dieser Perlensucher, sondern wie der andere Mann mit dem Acker. Du schlägst dich halt so irgendwie durchs Leben und auf einmal, ganz unerwartet und plötzlich, da hast du einen dieser Christen kennengelernt. Da hast du von Jesus gehört und jetzt bist du dir gar nicht so sicher. Was fange ich damit an? Was ist das hier? Wenn du dazu gehörst, die eine Sache, mit der diese Predigt für dich heute schon enden kann, die du heute durch diese Zeilen hören musst, ist: Jesus ist der größte Schatz, den du in diesem Leben finden kannst. Aber Jesus erzählt dieses Gleichnis ja auch ganz bewusst seinen Jüngern. Er erzählt das Leuten, die ja schon daran glauben, die ja davon überzeugt sind, dass er wirklich der größte Schatz ist. Er erzählt es Leuten wie uns. Warum? Leuten, die ihm schon nachfolgen, aber die doch immer wieder abgelenkt werden von den Schätzen und den Perlen, die dieses Leben halt so bieten kann oder von denen es uns mindestens mal träumen lässt. Von Schätzen und Perlen, die uns durchaus auch als seine Jünger so einnehmen können, dass wir Gott auf einmal nicht mehr für so kostbar halten, wie er eigentlich tatsächlich ist. Und so müssen wir, glaube ich, immer wieder womöglich durch diese Zeilen daran erinnert werden, was auch immer dich gerade in deinen Gedanken umtreibt, was dein großes Sehnen ist, was dein großes Streben ist für dein Leben oder für die nächsten Wochen und Jahre, das, was du dir schon so besonders wünschst, auf das du hinarbeitest. Jesus Christus ist und bleibt das Beste, was dir in diesem Leben passieren kann. Ich glaube, das ist eine Wahrheit, die gerade meine Generation immer wieder hören muss. Vor einiger Zeit habe ich ein Interview von einem Comedian gelesen. Normalerweise lese ich nichts von Comedians. Ich bin überzeugt, mit 4 kleinen Kindern zu Hause, einmal am Tag Nachrichten hat man eigentlich genug Comedy. Aber ich hatte offensichtlich zu wenig zu tun. Also habe ich dieses Interview gelesen. Der Grund war, er war in meinem Alter. Und die große Überschrift war, was er gesagt hat, war, so, Leute meiner Generation wollen immer gerade das, was sie nicht haben. Und ich glaube, er hat recht. Und es hat viel damit zu tun, wie viele unzählige Möglichkeiten wir heute haben. Und zwar in Sekunden zur Verfügung haben. So viel Interessantes, auf das es sich zu klicken lohnt. So viel wirklich gut Gemachtes, was du unbedingt mal gesehen haben musst. Es gibt so viel, was du mal ausprobieren kannst, was du einfach mal machen kannst, was du beruflich werden kannst, was du unternehmen kannst. Das Jahr 2020 mit all den Einschränkungen, die wir gerade auch erleben, lässt uns trotzdem in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft umgeben sein von fast unbegrenzten Möglichkeiten, kleine oder größere vermeintliche Schätze zu entdecken. Das heißt, die Frage, die sich uns mit diesem Gleichnis heute als allererstes stellt, lautet: Was ist wirklich der große Wert in deinem Leben? Was ist der Schatz, der nicht durch das nächste Software-Update oder die nächste Erfindung oder den nächsten Trend überholt wird? Was ist der Schatz, für den es sich zu leben lohnt, in deinem Leben, mit deinen Umständen, gerade jetzt? Und du und ich, wir haben buchstäblich tausende völlig unbedeutende, kurzlebige Möglichkeiten, darauf zu antworten. Und Jesus macht klar, den König dieses Universums zu kennen, gut zu kennen, vor dem Herrscher der Welt stehen zu dürfen mit Zuversicht und nicht mit Scham über ein vergeudetes Leben vergehen zu müssen, von Gott erwählt zu sein, erkauft zu sein, geliebt zu sein, angenommen zu sein, für immer. Für ihn zu leben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, das ist und bleibt der größte, wertvollste Schatz in dieser Welt und in diesem Leben. Aber diese Einsicht hat dann auch ganz praktische Konsequenzen. Und das führt uns zu unserem zweiten Punkt heute Morgen. Jesus verursacht auch hohe Kosten. Schaut, der Mann in dem Gleichnis hier verkauft ja alles, was er hat in Vers 44 und Vers 46, um diesen Schatz, um diese Perle zu bekommen. Und das ist nun einmal, wenn man so will, die andere Seite des Glaubens an Jesus, an der wir nicht vorbeikommen. Hören wir mal auf die Worte von Helmut Thielicke, einem der bedeutendsten Prediger unseres Landes im letzten Jahrhundert. Er schreibt, Zitat: Gott wird einem nie nachgeworfen, sondern er kostet etwas. Vielleicht hat das liebende Nachgeben, mit dem Jesus die Verlorenen sucht und dem keine Zöllnerstube, keine Kneipe zu gering ist, den einen oder anderen zu dem Irrtum verführt, als würfe sich Jesus den Leuten auch gegen ihren Willen an den Hals. Wenn das so wäre nun, dann hätte es ja noch Zeit damit, die Frage der Ewigkeit zu bereinigen. Dann kämen wir immer noch früh genug. Nein, Gott wird uns nicht nachgeworfen. Alles in der Welt muss bezahlt werden. Auch Gott. So, Gott kostet etwas. Jetzt nicht in dem Sinne, dass wir irgendetwas leisten müssten, irgendetwas bezahlen müssten, um Gott zu bekommen. Das geht nicht. Gott bekommen wir nur geschenkt. Gott schenkt sich uns durch Jesus Christus und wir nehmen ihn an. Kostenlos im Glauben. Aber dann, wenn wir ihn haben, wenn wir ihn annehmen, um mit ihm zu leben, dann kostet er etwas. Vor einigen Jahren hatten wir 3 Kinder und das vierte war auf dem Weg. Es gibt einen großen Wendepunkt, wenn man 4 Kinder bekommt, und das ist das Auto reicht nicht mehr aus. So, das haben irgendwann auch andere Leute gemerkt. Nach ein paar Monaten ist das dann offensichtlich und uns gefragt, was macht ihr jetzt? Ich sage, wir wissen es noch nicht. Neues Auto kaufen, gebrauchtes, anderes, größeres Auto kaufen, war irgendwie einfach finanziell nicht möglich. Aber soweit ich rechnen kann, obwohl ich eher Geisteswissenschaftler bin, also das kriegt man nicht mehr hin im Passat. Und dann hatte jemand eine tolle Idee. Eine von diesen besonderen tollen Ideen, die man nur mehr selten in der Welt haben kann und findet. Die Idee, uns ein Auto zu schenken. Ja? Und dann fragt er uns, fragt er mich, was wäre... Nehmen wir mal an, du hättest so einen VW-Bus. Könntet ihr den dann auch unterhalten? Wärt ihr dann auch bereit, die Mehrkosten aufzunehmen? Der kostet ja mehr Versicherung als so ein Passat und mehr Steuern. Und wenn man dann zur Werkstatt muss, ist er auch teurer. Na, das ist so eine Frage, die will man mal hören. Ne? Und da habe ich ganz kurz gerechnet, ungefähr 3 Sekunden lang, und dachte, naja, einen Bulli fahren zu dürfen, der Traum des Durchschnittsgroßfamilie, einen VW-Bulli fahren zu dürfen, da machen wir gerne noch mal hier und da andere Abstriche für die Kosten, die das mit sich bringt. Und schaut, so ähnlich ist das bei Jesus auch. Wenn du wirklich erkennst, wie unermesslich kostbar Jesus ist und mit Jesus zu leben, dann verändert dieser Schatz alles. Und zwar auch die Sicht auf die anderen Schätze, die du dann möglicherweise dafür aufgeben musst. Und es mag ja den Mann in dem Gleichnis auch nicht einfach so leicht gefallen sein, alles zu verkaufen, alles herzugeben, was er vielleicht mühevoll aufgebaut hat, womit er noch ganz besondere Erinnerungen verbindet. Aber das ist gerade die Entscheidung, die jeder von uns zu treffen hat. Bist du bereit, die Schätze und Träume deines Lebens zu opfern, um den größten Schatz zu bekommen? Der Mann in Matthäus 19 war nicht bereit dazu. Schätze zu opfern für den Schatz im Himmel. Der Mann im Gleichnis von Matthäus 13 schon. Aber jetzt, was bedeutet das denn, alles zu verkaufen, was man hat? Dieses alles, das zeigt uns ja zunächst mal, wie wertvoll Gott in den Augen Jesu ja ist. Nämlich, dass er jedes Opfer wirklich alles wert ist. Aber Jesus geht es ja jetzt hier nicht darum, dass du nach dem Gottesdienst sagt, Schatz, ich glaube, wir sollten unsere Wohnung kündigen, das Haus verkaufen, alles aufgeben, irgendwo da draußen als Eremiten in den Wäldern leben und nur ein paar Hühner halten. Für manche ist das vielleicht so eine attraktive Lebensvorstellung. Aber es geht eigentlich um, ich glaube hier nicht so viele, aber ich habe davon gelesen, es soll welche geben. Aber es geht hier eigentlich um etwas viel Bedeutenderes. Es geht darum, bleib in deiner Gesellschaft und setze alles, was du hast, alles, was du sagst, alles, was du tust und anstrebst in deinem Leben, setze es ein für Gottes Reich. Das ist ja, was der Mann hier tut. Der gibt ja auch nicht einfach so alles her. Er investiert das, was er hat, in diesen Schatz. Und das ist möglicherweise oft noch viel schwieriger als Eremit zu werden, als einfach alles wegzugeben. Das ist ja etwas, was uns tagtäglich herausfordert, was mich tagtäglich herausfordert, was uns als Gemeinden tagtäglich hoffentlich herausfordert. So, was sind das für Kosten, die der Glaube an Jesus mit sich bringt? Schaut, die Jünger, die dieses Gleichnis hören, die haben relativ existenziell diese Kosten kennengelernt. Für sie ist es durch die Bank verfolgt werden und am Ende zu sterben, um ihres Glaubens willen. Und ich glaube, das sollten wir auch nicht zu schnell ausblenden, nur weil wir hierzulande in dieser Zeit seit einigen Jahrzehnten unter so komfortablen Umständen als Christen leben. Das ist eine Ausnahmesituation in der Geschichte und weltweit. So erwarte nicht, das mal hier als Randbemerkung, erwarte nicht, dass die äußerlichen Umstände, die Ruhe, in der wir hier als Christen leben können, unbedingt so bleiben wird. An Jesus glauben, mit Jesus zu leben, kann und wird auch hierzulande wieder etwas kosten. Und der ein oder andere hat es auch schon erfahren. Aber wir müssen ja gar nicht erst darauf warten, was sich alles irgendwie noch gesellschaftlich und politisch entwickeln wird. Es kostet uns ja auch jetzt schon. Überall dort, wo eben unser Reich uns kostbarer wird als Gottes Reich. überall dort, wo unsere Vorlieben, unser Vermögen, unser Lebensstandard, unsere Lebensträume, unsere Empfindung, denen wir gerne noch auch eine christliche Überschrift verpassen, dann uns kostbarer werden als Jesus selbst. So die Kosten der Nachfolge können durchaus ganz grundlegend sein. Was kostet dich die Entscheidung, verbindliches Mitglied einer Gemeinde zu werden? Was kostet mich der Entschluss, einen bestimmten Prozentsatz meines Einkommens in Gottes Reich zu geben? Auch und besonders dann, wenn das für mich bedeutet, irgendwo Abstriche zu machen. Aber lass mich mal heute vielleicht exemplarisch einen besonderen, einen ganz bestimmten Bereich hervorheben, in dem die Kosten für viele von uns gerade womöglich in unserer Zeit besonders hoch scheinen. Unsere Zeit. Schaut, in unserer hektischen und beschäftigten Kultur ist es ja manchmal einfacher, Gott einfach einen Teil unseres Vermögens abzugeben als unsere Zeit. Vielleicht ist es gut, Jesus einmal in dieser Hinsicht zu hören. Womöglich gibt es ja Beschäftigung, Nachrichten, Erledigung, Projekte in deinem und meinem Leben, deren Zeit wir eigentlich wesentlich besser in Gottes Reich investieren könnten. Und es kann mit ganz vermeintlich kleinen persönlichen Investitionen beginnen. Was müsstest du sein lassen, um in deinem Tagesplan genügend Zeit einzubauen, um in Gottes Wort zu lesen und zu beten? Was müsstest du möglicherweise streichen an all den Möglichkeiten von Programmen, um täglich Zeit für die Familienandacht einzubauen? Was könntest du weniger tun, um einmal Zeit für deinen Nächsten zu haben? Aber weil das Leben mit Jesus ja auch und besondererweise in der Gemeinde stattfindet, hat es auch dafür Konsequenzen. Worauf müsstest du vielleicht verzichten, um Zeit zu haben, ab und zu mal das Gemeindehaus zu putzen? Was solltest du vielleicht aufgeben, um regelmäßig am Gemeindeleben teilzunehmen? Was müsstest du vielleicht reduzieren, um an einen regelmäßigen Dienst zu übernehmen? Was, um jemand anderen zu besuchen oder mal anzurufen? So, womöglich gibt es eine ganze Menge erstmal kleiner, unscheinbarer Dinge, der wir unsere Zeit besser in Gottes Reich investieren könnten. Lange bevor es also um die vermeintlich großen Opfer geht, kostet uns Jesus schon etwas. Und zwar zuallererst in den ganz alltäglichen Entscheidungen, in denen wir zeigen können, es gibt einen Schatz, der es wert ist, mich bewusst einzuschränken. Und hier gerade zeigt sich doch, wie ernst wir das meinen mit unserem Bekenntnis, dass Jesus uns so wertvoll ist. Dort, wo wir bereit sind, es uns etwas kosten zu lassen. Wo das uns nicht so von selbst von der Hand geht. Schaut, wer den Mann hier im Gleichnis kennenlernte, der merkte wahrscheinlich, hier ist eine Person, die lebt für ein ganz großes Ziel und ist bereit, all die anderen Ziele, die er haben könnte im Leben, diesem Ziel unterzuordnen. Womöglich ist es gut, in einer Zeit wie dieser, in der vieles von dem, was uns selbstverständlich war, erstmal nicht mehr geht, uns daran zu erinnern, was Jesus uns wirklich bedeutet. Vielleicht ist es gut, heute einfach mal für eine Minute in den Spiegel zu schauen zu Hause und dich zu fragen, lebe ich das? Vielleicht euch als Ehepartner eine Minute mal in die Augen zu blicken und euch zu fragen, leben wir das? Oder leben wir das noch? Ist es offensichtlich an meinem, an unserem Leben, an den Ressourcen, die Gott uns gegeben hat und wie wir sie einsetzen, dass Jesus tatsächlich unser größter Schatz ist? So, ihr Lieben, konsequent für Jesus und sein Reich zu leben, kostet etwas. Zu jeder Zeit, überall auf der Welt, auch in Deutschland im 21. Jahrhundert. Aber diese Kosten lohnen sich. weil Jesus es wert ist. Und trotzdem, irgendwie mögen wir diesen Punkt nicht so wirklich. Hoffen wir ins Gehasaiheim, das ist nicht der letzte Punkt, mit dem die Predigt endet. Jesus verursacht hohe Kosten. So, lass uns noch eine dritte Beobachtung machen hier in diesem Text. Jesus bringt auch große Freude. Das sehen wir hier in Vers 44. Der Mann gab vor Freude alles weg, was er hatte. So, wenn Jesus uns zeigt, welche Kosten er wert ist, dann darum, weil er möchte, dass wir in ihm unsere größte Freude finden. Dann darum, weil er möchte, dass wir mit dem freudigen Ton dieser Verse antworten könnten, wenn uns jemand draußen auf der Straße oder am Gartenzaun fragt, ja, wie ist denn das so wirklich als Christ zu leben? Mit Jesus zu leben, mit allem drum und dran. Wie ist denn das, dass wir dann sagen könnten mit dem Ton dieses Verses hier? Es ist wie ein Schatz. Es ist wie eine kostbare Perle, für die du bereit bist, alles herzugeben, weil sie dich so froh macht. So viel zur Theorie. Jetzt, wenn wir ehrlich sind, wenn ihr ein bisschen so seid wie ich, dann ist diese Freude ja durchaus häufig angegriffen. Dann kommt uns ja auch Hingabe an Jesus manchmal vielleicht wie eine Überforderung vor. Dann kommt uns Beteiligung im Gemeindeleben manchmal doch im Vergleich irgendwie unwichtig oder mindestens mal unpassend oder unbequem vor. Dann kommt uns Zeit für andere zu investieren anstrengend vor. Es ist möglich, dass du hier sitzt und innerlich hin und her gerissen bist zwischen der Überzeugung und wirklich ernst gemeinten Glauben auf der einen Seite, ja, Jesus ist wirklich der kostbarste Schatz meines Lebens, aber auf der anderen Seite, wenn du ehrlich bist, weißt, es gibt Zeiten, es gibt Bereiche in meinem Leben, da bewirkt Jesus nicht wirklich diese Freude, so wie es sich hier anhört. Da bewirkt der Gedanke an Gottes Reich zu dienen und in der Gemeinde mitzuwirken, irgendwie eher Stress als Freude. Könnte sein. Hier wahrscheinlich nicht so viele, aber sagen wir mal 30% von euch. So. Diese Empfindung hat äußerliche und innerliche Ursachen. Schauen wir mal auf die äußerlichen Ursachen. Äußerliche Gründe dafür, dass ein Leben in Deutschland des 21. Jahrhunderts mit voller Kraft in Gottes Reich, das man nicht sieht, zu investieren, als eher belastend zu empfinden, könnte mit dem zu tun haben, was der Kinder- und Jugendpsychologe Michael Winterhoff in seinem Buch Mythos Überforderung beschreibt. Und er diagnostiziert in diesem Buch, westliche Gesellschaften sind wohlhabender und stabiler als jemals zuvor. Doch psychisch geht es uns Menschen immer schlechter. Erschöpfungszustände, Burnout sind inzwischen zu Volkskrankheiten mutiert. Immer mehr Angestellte sind am Limit und überreizt. Warum fühlen sich alle ständig überfordert? So, Winterhoff nennt es einen Überforderungsmythos, wenn wir glauben, wir sind überlastet, wir sind erschöpft, wir sind fertig, weil unser Umfeld das von uns verlangt. Sondern er glaubt hingegen, ein Großteil dieses Problems ist durchaus hausgemacht. Und er nennt mal drei ganz praktische Faktoren. Nummer eins, wir haben nicht gelernt, mit der Digitalisierung umzugehen. Wir stehen unter permanenten Entscheidungszwang, weil wir theoretisch alles sofort per Mausklick oder Fingertipp erledigen könnten. Überweisung tätigen, Urlaub buchen, Nachrichten beantworten, Handytarife vergleichen, shoppen, nochmal bei eBay Kleinanzeigen sehen, ob jetzt endlich das Ding günstiger ist, Freundschaften pflegen und so weiter und so fort. Zweitens, Dazu kommt die Qual der Wahl unserer Konsumgesellschaft. Wir müssen die ganze Zeit abwägen, so kaufe ich Cherry-Tomaten oder Roma-Tomaten und Flatrate oder Prepaid oder Booking.com oder Airbnb oder fällt ja gerade aus, aber vielleicht demnächst wieder. Neuesten Untersuchungen zufolge, schreibt er, treffen wir heute mindestens 20.000 Entscheidungen pro Tag. Das ist eine Menge. Und das schlaucht, das setzt unser Gehirn unter Dauerstress. Nummer 3. Wir haben immer weniger Zeit, weil wir immer mehr mit uns selbst beschäftigt sind. Wir vertrödeln einen Großteil unserer Zeit mit Imagepflege in sozialen Medien, wo sich alles nach außen ganz spannend inszenieren lässt. Vom Cappuccino bis zum Urlaub. Kennt ihr das? Da sitzt man so im Restaurant, bestellst dir eine Pizza. Neben dir auch eine. Pizza kommt und dann... Ich fange an zu essen und der zückt erstmal sein Handy, macht ein Foto von der Pizza. Und dann postet er seine Pizza bei Instagram oder irgendwie als Status oder so bei WhatsApp. Und jetzt, während er das postet und kommentiert, wird die Pizza ja kalt. Das heißt, das, was er da postet, sieht wesentlich besser aus, als was er hinterher hat. Verstehe ich nicht so ganz, aber auf jeden Fall, das kostet uns Zeit und Geld und das setzt immer mehr Leute zunehmend unter Druck, weil wir ja ständig up-to-date bleiben müssen. So, 3 ganz praktische Schlagworte, Digitalisierung, Konsumgesellschaft, soziale Medien, wahrscheinlich lässt sich das je nach Lebenssituation noch ergänzen. Womöglich sagt Winterhoffs Diagnose, was darüber, was Menschen in unserer Gesellschaft oft so überfordert oder zumindest mal sich überfordert fühlen lässt, auch etwas darüber aus, wovon unsere Freude daran, unser Leben für Gottes Reich zu investieren, heute, wovon sie oft bedroht wird. Nämlich durch alle möglichen Alternativen, in die wir uns investieren können. Schaut, der Mann in diesem Gleichnis hat Freude, weil er sich voll und ganz auf diesen Schatz fokussiert. Er konzentriert sich auf das, was er bekommt, nicht auf das, was er dafür aufgeben muss. Und das zeigt uns, glaube ich, ein ganz wichtiges Prinzip in diesem ständigen Ringen darum, worauf wir uns konzentrieren. Die Betonung in diesem Gleichnis und übrigens die Betonung der ganzen Bibel, die Betonung des Evangeliums, liegt ja nicht auf dem, was wir für Jesus loslassen müssen, sondern liegt ja auf dem, was wir durch Jesus und in Jesus bekommen. So, falls du dich fragst, falls du zu diesen 30% hier gehörst, die sich fragen, wie kann ich mehr Freude am Leben und Dienst in Gottes Reich bekommen, dann konzentriere dich auf das, was wirklich zählt. Und lass eine ganze Menge andere Dinge einfach bleiben. Aber das sind die äußerlichen Ursachen und die erklären ja bei weitem noch nicht alles. Ganz im Gegenteil. Unser eigentliches Problem liegt ja viel tiefer. Es liegt in unserem sündigen Herzen. Es ist ja mein Herz, das von Natur aus daran zweifelt, dass Jesus wirklich der begehrenswerteste Schatz in jeder Situation meines Lebens ist. Es ist ja mein Herz, das von Natur aus dagegen rebelliert, wirklich alles für ihn zu investieren. Es ist ja mein Herz, das ständig darin versagt, sich an Jesus und seinem Reich zu erfreuen. Das ist der Grundzustand, in dem du dich befindest, wenn du noch nicht an Jesus glaubst. Und das ist übrigens auch immer noch leider unsere Neigung, die immer wieder hervortritt, auch wenn wir an Jesus glauben und ihm nachfolgen. So, das stellt uns für eine allerletzte Frage hier heute Morgen. Wo, bitteschön, finden wir Hoffnung, dass wir das Reich Gottes so erleben wie der Mann hier in diesem Gleichnis? Ich glaube, die Antwort lautet, einzig und allein in dem, der dieses Gleichnis erzählt. Der ist ja erzählt, damit wir zu dieser Freude kommen. Jesus selbst hat alles hingegeben am Kreuz von Golgatha. damit dieser Schatz nicht für immer verborgen bleibt, damit diese Perle wirklich gefunden werden kann. Am Kreuz trug er die höchsten Kosten. Er achtete die Schande nicht, er erduldete das Kreuz um der vor ihm liegenden Freude willen. Um der Freude an seinem Reich geteilt mit Sündern wie dir und mir. So, ich möchte nicht, dass wir hier rausgehen aus diesem Gottesdienst und irgendwie mit so einem nur schlechten Gewissen und denken, ja, eigentlich sollte ich hingegebener leben, ja, eigentlich sollte ich mich mehr anstrengen, eigentlich sollte ich versuchen, mich mehr zu freuen. Sondern, dass wir verstehen, von uns aus, auf uns allein gestellt, werden wir immer wieder von diesem einen Schatz abgelenkt. So, was können wir tun? Wir laufen zu Jesus Christus und bekennen es ihm. Ohne dich werde ich diesen Schatz nie heben. Ohne dich, ohne dein Wirken in meinem Herzen, werde ich dich nie für besser halten als all die anderen Alternativen drumherum. Lass du mich sehen, wieder neu sehen, wie kostbar du wirklich bist. Mach du mich bereit, die Kosten zu tragen. Schenke du mir eine übernatürliche Freude dabei, alles für dich hinzugeben. Das ist, was wir tun. Unser Vertrauen auf ihn zu setzen, sodass wir erfahren, da wenn uns dann Nachfolge und Dienst etwas kosten, und zwar auch schmerzlich kosten, dass wir dann erfahren, Jesus bringt tatsächlich große Freude. So, wir alle sehnen uns nach bleibendem, nach stabilen Wert in unserem Leben. Womöglich gerade in einer Zeit der Instabilität und Unsicherheit wie jetzt. Aber vielleicht können diese drei kurzen Verse unseren Blick wieder heben auf den, der einmal kommen wird, um alle Unsicherheit zu beenden. Und mit ihm kommt der Tag, da werden wir uns freuen über jedes Opfer, über jede Mühe, über jeden Verzicht, über jede Investition in sein Reich, das für immer Bestand hat. Bis dahin brauchen wir immer wieder die Erinnerung. Jesus ist der größte Schatz. Dabei dürfen wir nicht vergessen, Jesus verursacht auch hohe Kosten. Allerdings Kosten, die sich lohnen. Denn Jesus bringt auch große Freude. Beten wir zusammen. Herr, wir danken dir, dass wir glauben und vertrauen dürfen, dass das nicht einfach nur eine Idee, eine Philosophie, eine Theorie ist, sondern dass es Wahrheit ist, teuer erkaufte Wahrheit. Und wir beten, mach uns diese Wahrheit wieder neu, bewusst, wunderbar, kostbar. Lass uns dadurch verändert werden für ein Leben, in dem du offensichtlich unser größter Schatz bist. Und bleibst für immer. Amen.